Ja, auch von mir einen guten Morgen. Gestern habe ich gedacht, wir sind hier bei Gewitter. Nein, es ist ein strahlender Sonnenschein, wenn es auch noch frisch ist. Kann mich noch gut erinnern, als Kind, so 10, 11, als ich noch in der Schule war, hatte der Vater meiner Klassenkameradin Brieftauben. Und ich fand das so spannend, wenn er seine Tauben auf Reisen schickte. Die wurden eingepackt, in Kisten, wurden mit dem Auto transportiert, konnten nicht sehen, wo es hinging. Und dann ließ er sie frei, hunderte von Kilometern entfernt. Die Tauben kannten den Weg eigentlich nicht. Und ein Navi für Tauben gibt und gab es nicht. Und trotzdem kamen sie alle wieder sicher nach Hause. Sie fanden ihr Zuhause, flogen schnurstracks zurück in ihren Verschlag auf dem Speicher, der durch ein kleines Fenster im Giebel erreichbar war. Ich finde, das ist eine phänomenale Leistung dieser Tauben. Und irgendwann zog die Familie dann um. Das Haus wurde verkauft und die Tauben versuchten sie zwar mitzunehmen, aber als sie wieder ausflogen, wollten sie zurück zu ihrer alten Heimat. Aber da hatte sich einiges verändert. Der neue Besitzer hatte den Speicher umgebaut, das Fenster war zu, nichts mehr. Irritiert, heimatlos saßen die Tauben auf dem Dach oder auf den Nachbarhäusern. Sie hatten durch den Wegzug ihres Besitzers und die Veränderung ihre Orientierung verloren. Und manchmal denke ich, geht es Christen genauso. Wenn die Beziehung zu ihrem Herrn nicht mehr stimmt, dann werden sie orientierungslos, heimatlos. Diese Beziehung will gepflegt werden. Und wir wollen uns heute gemeinsam ein paar Verse aus dem Kolosserbrief ansehen. In der Gemeinde der Kolosser hatte sich der Synkretismus eingeschlichen. Ich sage auch, was das heißt. Es hatten sich Ideen aus verschiedenen Philosophien und Religionen mit der christlichen Lehre vermischt. Und dadurch entstanden Irrlehren, die später als Gnostizismus bekannt wurden. Zum Beispiel wurde Jesus als nur geistlich beschrieben und nicht als Gott, der als Mensch, wirklich als realer Mensch auf die Erde gekommen ist. Christus wurde als Gott und Erlöser verleugnet. Davon hatte Paulus gehört. Und deswegen schrieb er an die Kolosser, obwohl er die Gemeinde gar nicht persönlich kannte. Und er schreibt ihnen, dass er für sie dankt. Und das haben wir eben von Anja gehört, das fand ich so wichtig. Er beginnt dein Gebet damit, jedes Mal damit, dass er dafür dankt, dass die Gemeinde, dass die Menschen in dieser Gemeinde Gott angehören, dass sie Jesus als ihren Herrn haben. Und ich lese aus Kolosser 1 nach der Neues Leben Bibel über Abvers 9. Deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will, und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Zugleich beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns all unsere Schuld vergeben. Drei Punkte möchte ich mit euch besonders betrachten. Jesus gibt uns Einsicht und er gibt uns auch eine Aussicht, ein Ziel. Ja, er gibt uns eigentlich alles, was wir brauchen. Der Text beginnt damit, dass Paulus schreibt: Wir hören nicht auf, für euch zu beten, seit wir von euch erfahren haben. Und wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will, euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Wie gesagt, Paulus hatte ja davon gehört, dass sich in Kolosse Irrlehren verbreiteten. Und deswegen kümmert er sich darum. Und das Wichtigste ist für ihn, für die Christen dort zu beten. Er kennt sie gar nicht, aber er betet für sie. Das ist ein Vorbild, das auch mich immer wieder herausfordert. Wie viele Menschen sind uns viel näher? als vielleicht irgendwelche Christen, die in irgendwelchen Ländern Probleme haben, vielleicht sogar verfolgt werden. Oder die Missionare, die irgendwo unterwegs sind, zum Teil wirklich unter sehr schwierigen Umständen, ihren Dienst tun. Wie viel beten wir für diese Menschen und wie viel beten wir für die Menschen, die uns näher sind? Unsere Familie, unsere engsten Freunde oder für den, der vielleicht am allernächsten ist, mich selbst. Und noch wichtiger, was beten wir eigentlich? Wir glauben doch, dass unsere Gebete nicht an der Zimmerdecke aufhören. Deswegen haben wir zum Beispiel auch heute Morgen für Jutta und Petra gebetet. Wir wissen, dass Gott unsere Gebete hört und auch erhört. Und ich habe das mal gelesen, habe gesagt, muss ich mal überlegen, was ist mein Gebet? Meine Gebete, wenn ich die alle zusammenzähle aus dem letzten Jahr, 2024, würde die aufschreiben, wäre das vielleicht eine dünne Broschüre oder ein Taschenbuch oder so ein paar Bände? Und was steht da überhaupt drin? Häufig beten wir doch um allgemeine Dinge wie die Bewahrung auf Reisen, in schwierigen Situationen, um Gesundheit, ganz allgemein um Gottes Segen. Und auch wenn wir konkret für jemanden beten, so wie heute Morgen, dann ist es doch oft um Heilung, um Hilfe in schwierigen Alltagssituationen, Begleitung bei neuen Lebensabschnitten, zum Beispiel den Start in der Schule, des Berufslebens oder beim Stellenwechsel. Und so weiter. Und natürlich dürfen und sollen wir für all diese Dinge beten. Und ich will das auch gar nicht klein machen. Das ist wichtig, das ist unser Leben und mit dem wir täglich, ja manchmal stündlich zu Gott kommen können. Aber was betet Paulus, wenn er jeden Tag für die Kolosser vor Gott eintritt? Er betet für Erkenntnis. Er betet für eine tiefe Einsicht, um den Willen Gottes im eigenen Leben zu erkennen. Und dadurch kommt es zur Veränderung. Die Gnostiker damals und auch heute legten Wert auf die Anhäufung von Wissen. Paulus wies aber darauf hin, dass Wissen an sich wertlos ist. Um überhaupt einen Wert zu haben, muss es zu einer veränderten und richtigen Lebensweise führen. Sein Gebet für die Kolosser hatte daher zwei Dimensionen. Er betete darum, dass sie völlig verstehen, was Gott in ihrem Leben tun will, und dass sie durch geistliche Erkenntnis weise würden. Nicht schlau, nicht ein Haufen Wissen. Er betet darum, dass sich das auswirkt und sie anderen Menschen ständig Gutes erweisen und das, was sie erkannt haben, auch immer auch weitergeben können. Und dass sie Gott immer besser kennenlernen. Also Erkenntnis ist bedeutend mehr als Wissen, das wir uns aneignen können. Dieses Wissen soll nicht einfach angehäuft werden, sondern es soll uns eine Ausrichtung für unser Leben geben. Und das hat auch nichts, diese geistliche Erkenntnis, mit einer Intelligenz oder Lernfähigkeit zu tun, sondern diese Erkenntnis kann Gott uns selber schenken. Und das will er auch. Paulus bittet also, dass wir seinen Willen erkennen mögen, nicht unsere Interpretation unseres Willens. Seines Willens. Ich habe jetzt unseres Willens gesagt. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine freudige Fehlleistung. Ich habe heute Morgen ein Lied im Radio gehört, als ich herkam von Jürgen Werth, in dem es unter anderem heißt, lass doch meinen Willen zu deinem werden und nicht umgekehrt. Und gerade da ist das Gebet von Paulus, der sagt, lass den Willen Gottes erkennen. In 2. Mose 31,3, da sagt Gott, ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben. Es geht um Bezalel, der dann nachher diese Stiftshütte, aus künstlerischen Arbeiten tun sollte. Wollen wir Gottes Willen wirklich erkennen? Ist das Anliegen unseres Gebetes für unser Leben? Haben wir diesen Wunsch, Gott und seinen Willen mehr zu kennen? Für uns, für unsere Gemeinde, für das Leben hier. Und bewegt uns das, was wir wenn wir in der Bibel lesen, mit Gott sprechen, in unserer Zeit mit ihm? Bewegt uns das, dieser Wunsch, Gottes Willen mehr zu erkennen, wenn wir sonntags morgens in den Gottesdienst kommen? Oder, und das ist bestimmt provokativ, wollen wir uns nur ein bisschen von Liedern und Predigen berieseln lassen? mit dem Gefühl nach Hause gehen, so wie Manfred Siebald es mal sagt, war das wieder ein erbaulicher Gottesdienst. Paulus betont diese Erkenntnis so, weil der Unterschied zwischen Wissen und Erkenntnis so viel ausmacht. Diese Gnosis, dieses Wissen und Epignosis, Erkenntnis, ich wiederhole das nochmal, Wissen können wir anhäufen, das können wir lernen, das können wir in Bücherregalen und mittlerweile natürlich auch auf dem Computer sammeln, das können wir abfragen, das können wir weitergeben. Aber Erkenntnis verändert mich. Erkennen bedeutet, eine persönliche Bekanntschaft machen und das erfordert eine Reaktion. Ich kenne eine Person XY, ist das eine. Aber wenn sie mir auf der Straße begegnet und ich sie erkenne, dann erfordert das eine Reaktion. Gabi würde sich wundern, wenn ich nicht reagiere, wenn ich sie erkenne auf der Straße. Und noch viel tiefer, Adam erkannte Eva, so schreibt es, so lesen wir das in 1. Mose, und aus dieser Reaktion entstanden Kain und Abel. Also es ist wirklich eine Reaktion, es passiert was. Deswegen steht im Mittelpunkt seines Gebets, dass Gott ihnen Erkenntnis gibt, weil das ihr Wesen verändert. Und uns? Jakobus benutzt das Bild von einem Spiegel. Denn wenn ihr nur zuhört und nicht handelt, dann ist das wie einer, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich Handlungsbedarf. Aber wenn ich mich dann abwende und nichts tue, dann habe ich nichts erkannt. Wenn sich also unser Glaube nur auf der Wissensebene breit macht, dann handeln wir genauso wie jemand, der bei Jakobus oder wie die Gnostiker in Kolosseum. Und das ist genau der zweite Punkt aus Paulus' Gebet. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Luther schreibt, ihm zu ehren oder ihm würdig. Prinz Georg oder George, der, was weiß ich, wann der lebte, der musste sich als kleiner Junge eines Morgens wieder für einen öffentlichen Auftritt ansehen. Seine Mutter half ihm und sagte, George, vergiss nicht, wer du bist. Und wir sind Kinder Gottes, wir sind das unverdient, vergessen wir das nicht. Aber wir sind Repräsentanten Gottes. Menschen sehen an uns, welche Auswirkungen ein Leben mit Gott hat. Und das sollte man merken. Wir sollen wie Influencer für die Welt sein. Und wir sollen Gott erfreuen mit allem, was wir tun. Also ich tue das nicht, das weiß ich. Aber wir müssen uns schon fragen lassen, ist das überhaupt mein Anliegen? Will ich das überhaupt? Bete ich dafür, mein Leben so zu führen, dass es Gott gefällt? Nicht nur, wenn es um eine wichtige Entscheidung geht, bei der ich den Willen Gottes suche, sondern wirklich im Alltag, jeden Tag. Wenn ich seinen Willen suche, erbete, dann erkenne, ernst nehme und umsetze, wenn ich in der Abhängigkeit von Christus lebe, dann bringe ich auch Frucht. Nicht jedes gute Werk, das ich tue, ist Frucht. Manchmal ist die Motivation, hat die gar nichts mehr mit Frucht zu tun. Und machen wir uns nichts vor, auch Menschen, die überhaupt nichts mit Gott am Hut tun, haben, tun Gutes. Beten wir doch dafür, dass sich unsere Motivation da auch ändert und dass wir wirklich nach seinem Willen suchen, um Gott immer besser kennenzulernen. Ein stagnierendes Leben, ein Leben ohne den Wunsch, Christus immer besser kennenzulernen, ist ein Leben, das zurückgeht. Wie kann ich ihn denn mehr erkennen? Im Moment in erster Linie durch die Bibel. Ist es mir ein Anliegen, regelmäßig, vielleicht täglich, die Bibel zu schauen, um ihn besser kennenzulernen? Aber achten wir darauf, es geht nicht darum, Wissen anzuhäufen. Es geht nicht darum, die Bibel auswendig zu können. Es ist toll, wenn man das kann, das ist ein Segen, wenn man darauf zurückgreifen kann, also prima. Aber es geht um diese verändernde Erkenntnis. Dann ist meine Sicht von Gott groß genug. Die Jünger hatten unwahrscheinlich viel mit Jesus erlebt. Er hatte Stürme gestillt, er hatte Menschen geheilt, er hat Sünden vergeben und das auch sichtbar gemacht. Und dann läuft er auf dem Wasser an ihnen vorbei und sie können es nicht glauben. Wie viel hast du schon von ihm erkannt, mit ihm erlebt? Und ich glaube, die meisten von uns können ganz viel erzählen von den Dingen, die Gott in ihrem Leben getan hat. Aber wie viel dieser Erfahrung aus der Vergangenheit gibt dir für die schwierige Gegenwart Kraft, Mut und Zuversicht? Weil du erkennst und erkannt hast, dieser Gott, mit dem ich so viel erlebt habe, dieser Gott, von dem wir über Wunder lesen, dieser Gott, der ist auch jetzt da. Und es ist ein großer Gott, ein starker Gott. Da darf ich schwach sein. Gott selbst will uns seine Kraft erfahren lassen und uns dadurch stärken, damit wir dadurch genug Geduld und Ausdauer haben. Zum Beispiel auch im Umgang mit schwierigen Menschen, in schwierigen Lebenssituationen. Wenn Herausforderungen uns das Leben wirklich schwer machen. Geduld haben, Ausdauer haben, auf dem Weg bleiben. Paulus betet, dass unsere Erkenntnis und Einsicht unser Leben ganz verändert. Christus will uns ganz, nicht nur ein bisschen. Er will mich nicht nur sonntags morgens, vielleicht noch mittwochs abends, sondern immer. Er will nicht nur ein bisschen von mir. Er möchte mit mir im Alltag erleben, den ganzen Tag, auch in den Situationen, wo ich mich am Ende meiner Kraft fühle. Er möchte mein Leben durchtränken mit seinem Willen. Vielleicht gucken wir noch mal in unsere Broschüre, in unser Taschenbuch oder in unsere großen mehrbändigen Werke der Gebete aus 2024. Wie sind unsere Gebetsanliegen für Menschen, die uns so auf dem Herzen liegen? Ist es vielleicht so, wie bei Kolosser, wie Paulus, dass wir uns wünschen, dass auch unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Freunde Gott erkennen? Beten wir dafür? In den letzten Versen wird uns nochmal deutlich, welchen Grund wir haben, Gott zu suchen, seinen Willen zu suchen und warum wir ihm danken dürfen. Mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns all unsere Schuld vergeben. Paulus ermuntert uns, Gott zu danken, weil er uns tüchtig macht. Das Wort steht für qualifizieren, fähig und bereit machen. Wir können Gott danken, weil er uns stark macht, weil er uns sein Erbe gegeben hat, weil er uns in seine Arme nimmt. So wie der verlorene Sohn, wir sind dann zu Hause. Er hat uns aus der Finsternis heraus, aus dieser Verlorenheit heraus, zurück nach Hause gebracht. Wir sind noch auf dem Weg, aber wir haben ein Ziel. Und in ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Und darauf können wir nur danken. Wir haben viel jetzt über das Gebet um Erkenntnis und Veränderung in unserem Leben und den Urheber des ganzen Gott gelesen. Aber das sollte uns nicht kalt lassen. Isaac Newton, der große Naturforscher, hat einmal gesagt, wir müssen das Evangelium nicht lesen wie ein Advokat, der ein Testament liest, sondern wie der rechtmäßige Erbe es liest. Das leuchtet ein. Also der Notar, der ein Testament liest, der guckt, ist das alles auch gut zu verstehen? Er nimmt jeden Satz, jeden Buchstaben unter die Lupe und sagt, was steht da eigentlich genau? Fehlt was? Kann man das so gelten lassen? Ist das rechtens, nach geltendem Recht? Kann man es vielleicht auch anders auffassen und deswegen anfechten? Aber der Erbe, vielleicht der Ehepartner, die Kinder, der liest so ein Testament ganz anders. Mit Schmerzen und Traurigkeit über den Tod dessen, der verstorben ist, der ihm das Erbe hinterlassen hat. Und dann sagt er sich, das hört jetzt alles mehr. Vielleicht denkt er manchmal auch, das hätte ich schon früher haben können, wenn ich zu Hause geblieben wäre. Gott gibt uns dieses Erbe jetzt. Und deshalb dürfen wir mit Freuden Dank sagen. Und das sollten wir auch tun, Gott mit Freuden danken. Denn damit wir Erbe werden können, musste Jesus sein Leben lassen. Und heute haben wir so viele Dinge gesehen, die uns an den erinnern, der uns das bedingungslos schenkt. Deswegen möchte ich uns einfach ermutigen, um die Erkenntnis des Willen Gottes zu beten. Für uns, für unsere Gemeinde, für unsere Geschwister. Und lassen wir uns von ihm verändern. Immer mehr, ja, ganz. Wir sehen, sein Anspruch ist groß, aber seine Berufung ist genauso groß. Und wir wollen und dürfen würdig an seiner Seite gehen. Wir wollen und dürfen ihm Ehre machen mit unserem Leben. Alles geht von ihm aus. Das Neue Testament ist ganz persönlich für dich, für mich, für jeden, für uns. Jesus starb dafür. Ich freue mich darüber, was er mir geschenkt hat, und danke ihm.